stockende Planungen, wie trifft das INEOS aus, den Chemiepark und extreme Temperaturen in Mahl.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Mahlzeit, dem Podcast der Mahler Zeitung. Heute mit meinem Kollegen Thomas Brüsch.
Hallo.
Und Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Mein Name ist Katharina Göke. Ja, in der letzten Stadtplanung, in dem letzten Stadtplanungsausschuss ging es unter anderem um zwei große Straßenbauprojekte, deren Abstimmungen aber beide verschoben wurden. Zum einen war das die Viktoriastraße, die wie angekündigt ab Ende 2025 zwischen den Straßen Ziegeleistraße und am Alten Pütt neu asphaltiert und komplett umgestaltet werden soll. Da sollen Grünstreifen in die Mitte kommen, breite Rad- und Fußwege gebaut werden. Thomas, du warst im Stadtplanungsausschuss. Warum gibt es da jetzt so eine Zurückhaltung, dass die Politiker das jetzt vertagt haben, die Abstimmung, die Entscheidung?
Ja, also ich habe da so einen ganz bestimmten Verdacht. Wir stehen vor einer Kommunalwahl. Und mein Verdacht ist tatsächlich, dass da die die Ausschussmitglieder doch so ein bisschen Angst vor den eigenen Wählern haben. Da sind ja viele Ratsherren und Ratsfrauen dabei, auch sachkundige Bürger, die Parteien vertreten. Ja, und diese Pläne zur Lohmühle, zur Viktoriastraße sind sehr schön, aber sie bergen eben die Gefahr, dass Autoverkehr dort noch weiter ausgebremst wird. Und Autofahrer sind Wähler. Wer 18 ist und wählen darf, hat einen Führerschein. Sag ich jetzt einfach mal so, darum geht's. Und wenn man sich die Projekte jetzt mal genauer anschaut, Viktoriastraße, ja, eine schöne Sache für Radfahrer, für Fußgänger, für den Umweltschutz. Da werden auf beiden Seiten der Straße, das, was es vorher nicht gab, eben Radwege gebaut, also ein richtiger Radweg in jede Richtung, ein breiter Fußweg dazu. Es geht um das Thema Verkehrssicherheit, das hat Verkehrsplaner Ingo Nölke auch nochmal betont. Da sind teilweise Gefahrenstellen, Unfallhäufungspunkte, die auch dadurch entstehen, dass häufig Radfahrer bisher auf der linken Seite gefahren sind. Und das soll zukünftig ausgeschlossen werden. Da kriegt jede Fahrtrichtung ihre eigene Spur. Aber es gibt einen entscheidenden Nachteil. Die Linienbusse der Festischen, die haben keine Verkehrsbuchten mehr, keine Haltebuchten. Das heißt, die parken auf einer Kraftfahrbahn und können in dem Augenblick auch nicht überholt werden, wenn sie halten, wenn Fahrgäste einsteigen, aussteigen. Und zu Stoßzeiten würde das bedeuten, da bildet sich ein Riesenrückstau möglicherweise. Ja, und das ist nicht schön. Und da hat man doch davor zurückgesteckt, diese an für sich ja sehr weitreichenden, sehr zukunftsweisenden Pläne erstmal wieder auf Eis zu legen.
Wann, also die haben jetzt aber noch nicht entschieden, wann sie darüber abstimmen wollen.
Ja, die haben das mal elegant in die nächste Sitzungsfolge geschoben, ne? Also mit anderen Worten, darüber wird nach der Kommunalwahl gesprochen und auch entschieden, wenn die Wellen sich wieder geglättet haben. Weil, wie gesagt, den Vorteilen stehen eben Nachteile gegenüber. Und ein Nachteil ist eben auch, wie sieht die Feuerwehr das Ganze?
Ja.
Wir haben ja in Marl jetzt schon ein Problem, dass die Feuerwehr von der Hauptwache in Marl aus an der Herzlia-Allee es kaum schafft, innerhalb der vorgegebenen Zeiten zum Beispiel nach Lenkerbeck und Sinsen zu kommen. So. Und das würde ja durch diese neue Viktoriastraße noch mehr in Frage gestellt, wenn dann von hinten die Drehleiter und die Löschfahrzeuge ankommen und da steht der Bus der Festischen und kann nicht mal überholt werden, weil rechts vom Bus ist der Fahrradweg, links vom Bus ist die grüne Insel mit Bäumen, die da gepflanzt werden. Ja, das ist ja einerseits sehr schön, da soll die sogenannte Schwammstadt erstmals verwirklicht werden, Bäume, die in Rigolen stehen, die das ganze Regenwasser bekommen, was dort anfällt, also kein Regenwasser, was dort fällt, wird mal in eine Kanalisation verplempert, wie bisher, sondern bleibt in der Stadt, steht den Bäumen zur Verfügung. Tolle Sache im Prinzip, nur in dem Augenblick, wo der Bus steht, wo es von hinten tatütata macht, gibt es ein Riesenproblem. Und man befürchtet ganz einfach, dass der Marler Feuerwehrchef Reinhard Pöter, so wie er das schon mal gemacht hat, ein Machtwort spricht und sagt, Leute, so geht's nicht. So ist ja zum Beispiel das Radlabor, der Radschnellweg auf der Willy-Brandt-Straße dann in der Nacht- und Nebelaktion rucki-zucki wieder abgebaut worden, weil eben der Herr Pöter wohl zu Recht gesagt hat, da sind Feuerwehrfahrzeuge ausgebremst worden, das ist so gefährlich, das können wir uns nicht leisten.
Hat die Feuerwehr sich denn schon dazu geäußert oder hat man da noch keine Informationen?
Nee, noch nicht. Also es gibt da noch keine Informationen, aber der Ausschuss hat das jetzt auch geschickt mit eingebunden. Das heißt, bevor jetzt weitergesprochen wird öffentlich, wird zunächst mal hinter verschlossenen Türen mit der Feuerwehr gesprochen. Und dann wird man sehen, wie der neue Vorschlag für die Viktoriastraße aussieht. Ja, aber wie gesagt, die Idee ist natürlich super. Dahinter steht der Grundgedanke, ich kann eines Tages in 2-3 Jahren vom City, vom Mahler Stern, von der City bis zum Bahnhof Sinsen mit dem Fahrrad fahren, mit einer eigenen Radfahrspur in jede Richtung. Und auch die Fußgänger haben auf der ganzen Strecke sozusagen barrierefreie, glatte Fußwege, auch mit taktilen Elementen zum Beispiel da, wo die Übergänge sind, wo Bushaltestellen sind. Also alles wirklich so, wie es sein soll. Nur wie gesagt, die Linienbusse, das ist ein Problem.
Ja, wäre schön, wenn wir da die Radwege mal hätten in beiden Richtungen, weil wir sind ja beide Radfahrer, also wir kennen es ja seit unserer Kindheit eigentlich. Wenn du von Hüls nach Sinsen fährst, kannst du eigentlich nur als Geisterradler fahren. Du fährst auf der linken Seite, darunter rechts ist kaum möglich. Also entweder gibt es da gar keine Radwege oder die sind in so einem schlechten Zustand, dass man sowieso links fährt. Ne?
Ja, genau, so ist das. Ich meine, gut, die Maler haben sich ja an vieles gewöhnt, aber es soll dort Unfälle gegeben haben und eben auch, weil Radfahrer links fahren und da will man was gegen machen und man will auch was gegen den Unfallhäufungspunkt Einmündung Rathenaustraße, Viktoriastraße machen. Die Rathenaustraße soll da eine Einbahnstraße werden, das heißt, man kann künftig nur noch von der Viktoriastraße in die Rathenaustraße einbiegen, nicht mehr umgekehrt. Und auch das hat natürlich die Lokalpolitiker im Ausschuss so ein bisschen nervös gemacht. Also ich sage jetzt einfach mal so, weil Autofahrer eben Wähler sind und weil man nicht weiß, wie die Leute reagieren und weil man vor so einer Wahl auf jeden Fall nicht will, dass Autoverkehr weiter benachteiligt wird, weil Mahl ist immer noch eine Autofahrerstadt. Und wenn man mal eine Verkehrszählung sich anschaut, wie viele Autos fahren da und wie viele Radfahrer, da sprechen die Zahlen auch eine ganz eindeutige Sprache.
Ja, und wenn man von der Rathenaustraße auf die Viktoriastraße will oder auch von der Friedrichstraße aus und da links abbiegen will, Richtung Hüls, Richtung Stadtmitte, wer das macht, der weiß, das ist ziemlich schwierig, also da rauszukommen. Ne? Also man hat unten an der Friedrichstraße, hat man glaube ich schon so Dinger hingebaut, dass man da nicht mehr links abbiegen kann. Ich habe Leute beobachtet, die biegen dann rechts ab, drehen dann da irgendwo und Ziegelstraße oder was da so ist und drehen dann. Ne?
Ja. Auch nicht schön. Ja, und am Lohmühlenweg, ja, da sind jetzt auch neue Pläne vorgelegt worden, aber das ist eigentlich eine ausweglose Situation, aus meiner Sicht zumindest. Es war dort immer eng und es wird dort auch immer eng bleiben. Was will man machen? Eigentlich ist das ja ein Weg in einem Naherholungsgebiet. Eigentlich sollten sich da nur Leute aufhalten, die da spazieren gehen, die da Fahrrad fahren, die mit ihrem Auto ins Lohmühlenhotel wollen, die da was Leckeres essen wollen oder die da übernachten wollen. Tatsächlich ist es aber der Schleichweg überhaupt für Mahler Berufspendler, um zur Autobahn zu kommen. Das heißt, wenn man sich da morgens um 8 Uhr hinstellt oder nachmittags um 16 Uhr, sieht man, wie Rückstaus entsteht, wie Autos sich gegenseitig behindern, wie man versucht, aneinander irgendwie vorbeizukommen, liegt daran, dass eben seit, weiß ich nicht, gefühlt 100 Jahren eben durch Bäume die Fahrtrichtung Richtung Autobahn aus Drewer kommt, von alten Eichen blockiert wird. So, und an diese Bäume will natürlich keiner ran. Die sollen stehen bleiben gefälligst. Und das heißt, du kannst planen, wie du willst. Du hast eigentlich kaum Möglichkeiten. Deshalb ist auch dieser Plan, der jetzt vorgelegt wurde, so eine Machbarkeitsstudie von einem Ingenieursbüro, ist im Ausschuss auch auf wenig Gegenliebe gestoßen. Man hat das so ein bisschen begründet, ja, und da wird ja auch für die Radfahrer nicht viel gemacht. Stimmt, es gibt nach wie vor keinen eigenen Radweg, wie auch, es ist halt einfach zu schmal.
Es
ist so eng da, ne? Es gibt schon den verzweifelten Vorschlag, ja, man könnte den Damm ja um 5 Meter verbreitern, sozusagen, also ich sage jetzt mal einen Teil des Lohmühlenteichs zuschütten, damit die Straße breiter wird, aber eigentlich wollen die Ratsmitglieder, die sachkundigen Bürger das auch nicht, weil die wollen nicht, dass noch mehr Verkehr angezogen wird. Das ist eigentlich eine ausweglose Situation. Es gab mal den Vorschlag, den Radweg außenrum zu führen, das heißt sozusagen von der Brennenkammstraße kommen, nördlich um die ganze Lohmühle rum. Da würde sich ja praktisch, das wäre ja auch der Anschluss an den jetzt neu gemachten, rot gepflasterten Radweg. Aber irgendwie sprechen die Eigentumsverhältnisse wohl dagegen. Mit anderen Worten, es knubbelt sich alles weiter am Teich. Und da bleibt es auf jeden Fall eng. Und ob da jemals ein Beschluss gefasst wird, ich wage es zu bezweifeln.
Ja, dazu kommen an der Stelle noch die Enten, die ab und zu den Weg kreuzen. Also dann sieht man auch einen Rückstau in beiden Seiten, weil die Mutterente mit den kleinen Küken da hinterherläuft. Ja. Also das ist wirklich eine enge Stelle. Aber eine der Hauptverkehrsachsen so von Ost nach West. Ja. Ne? Also wer da von der Autobahn kommt, der biegt da links ab, fährt dann Richtung Drewer Süd, Hüls Süd, Stadtmitte und umgekehrt genauso. Ne? Also ist schon schwierig, da das Ding zuzumachen, also ist eigentlich unmöglich.
Unmöglich. Ne? Ja. Und man muss eigentlich die Maler Autofahrer da auch mal loben. Also irgendwie geht das. Also auch wenn 16 Uhr ist und die knubbeln, der Verkehr knubbelt sich irgendwie mit Handzeichen, wie wird es gemacht, man grüßt sich gegenseitig, man gibt sich sozusagen gegenseitig Vorfahrt, sieht zu, dass man da irgendwie von beiden Seiten vernünftig durchkommt. Eigentlich ist das okay.
Ja, so ich finde, das habe ich aber in Mal auch noch nie. In Kampfstraße ist ja Richtung Sickingen-Müller-Straße ist ja auch so eine Straße, wo man ja immer wieder abwarten muss, wer jetzt fährt und wer nicht, weil ja immer Autos auf der Straße parken. Auch da finde ich, also ich habe da noch nie was erlebt, dass da irgendjemand einem die Vorfahrt genommen hat oder dass da irgendwie das mal hitzig wurde. Genauso bin ich auf dem Lohmühlenweg. Also ich finde, das geht in Mal eigentlich echt.
Ja, die Einheimischen kennen sich halt aus. Also man grüßt sich mit Lichthupe, wie du
gesagt
hast. Auch, genau, die Kampfstraße, also von unserem Medienhaus aus, wenn wir mal einen Termin in St. Georg haben da unten.
Ja, oder nach Brassard fahren oder so. Oder nach Brassard fahren.
Das ist eine Strecke, wirklich, das ist ein Slalom. Ne?
Ja.
Also, aber man muss dann schon durch die Autos so durchgucken, kommt da einer entgegen. Also wenn der Werder langfährt, am besten Licht anmachen.
Auch auf alle Fälle.
Damit man sich unterscheidet von den parkenden Autos.
Und da auch, wo die Pizzeria ist, mit der Kurve, auch da immer schön langsam fahren. Aber langsam auch da, ich habe da noch nie erlebt, dass es da irgendwie hitzig wurde oder man angemeckert wurde. Eben, genau, das funktioniert eigentlich echt gut. Ja. Aber ja, Lohmühlenweg ist natürlich echt eine Verkehrssituation, die nicht so einfach ist. Ich bin auch sehr froh, dass ich da nie zum Berufsverkehr Zeit durchfahren muss, weil das stelle ich mir echt schwierig vor.
Es gab ja mal die große Alternative, diese sogenannte Lippe-Randstraße. Ne? Mhm. Die ist dann aber nie gebaut worden, weil da wäre auch sehr viel Umwelt zerstört worden. Das wäre dann die tatsächliche Entlastung gewesen, nur die Straße gibt es nicht. Mittlerweile ist auch so viel sozusagen von dieser Straße zugebaut worden, tatsächlich auch mit Wohnbebauung teilweise da in der neuen Schlenke. Also das ist ein Projekt der Vergangenheit, das wird nie wieder belebt werden können. Und deshalb wird, solange diese alten Eichen stehen, also noch 500 Jahre, wohl alles so bleiben.
Die Lippe-Randstraße war, meine ich, geplant, also eine Verlängerung des Autobahnzuringers L522, so Richtung Langenhegge, ne?
Ja, die Straße hätte ungefähr an der Berufsfeuerwehr in Mahl geendet. Da wäre die rausgekommen, ne? Da, wo jetzt die neue Schlenke ist. Aber das ist, wie gesagt, das waren die 70er.
Was hatte denn dieses Planungsbüro, du hast schon mal was mit Radverkehr gerade gesagt, was hatte das denn im Stadtplanungsausschuss vorgestellt, was sie vorhaben?
Im Wesentlichen wollten die eigentlich alles beim Alten lassen. Wirklich neu ist nur ein befestigter Fußweg. Also ich sag mal so, den schwarzen Peter, da haben eigentlich zunächst mal die Fußgänger.
Ja.
Weil sozusagen zwischen der Straße und dem Teich, da wo die Leute zu Fuß gehen sollen, hast du wirklich Löcher im Asphalt. Da stehen ständig Pfützen. Wenn es geregnet hat, kannst du da gar nicht lang gehen. Teilweise loser Schotter schon, weil der Asphalt schon weggebröckelt ist. Und da soll ein vernünftiger, befestigter Fußweg errichtet werden, der auch, ich sag mal, Baumbrücken aufnimmt, damit das Wurzelwerk der alten Bäume geschont wird. Ne? Und die Straße wird weiterhin auch die Radfahrer aufnehmen, aber die sollen dort so eine Art Vorrang bekommen, quasi wie eine Fahrradstraße. Das heißt, da kommen Fahrradpiktogramme auf die Straße. Die Fahrbahn wird nach innen geneigt sein, also wie ein V, und wird in der Fahrbahnmitte das Regenwasser aufnehmen. Und das durch so eine, wie nennt sich das, Kastenrigole oder so, glaube ich. Und da wird das Regenwasser aufgenommen und soll dann dem Lohmühlenbach zugeführt werden. Jedenfalls soll das auch sozusagen nochmal eine optische Trennung sein. Im Grunde sollen also Fahrradfahrer in dem Bereich nicht mehr vom Kraftverkehr überholt werden können.
Okay.
Und es soll Aufpflasterungen geben. Ich fantasiere jetzt mal so ähnlich wie ein Berliner Kissen, um Fußgängern die Querung zu ermöglichen, zum Beispiel Gästen vom Hotel Lohmühle, vom Restaurant, Querung vom Restaurant zu der Brücke im Lohmühlenteichbereich. Auch das würde natürlich den Verkehr, ich sag mal vorsichtig, weiter entschleunigen. Ich meine, du darfst da eh nur 20 fahren als Autofahrer. Ne?
Schneller kannst du auch gar nicht fahren.
Nein.
Auf keinen Fall. Ja, ne? Ja, also es ist schwierig und es ist eigentlich eine ausweglose Situation.
Ja.
Wie gesagt, mir wäre nur eingefallen, den Radverkehr einmal nördlich um den ganzen Bereich herumzuführen, aber offenbar ist das kein Thema mehr. Keine Ahnung, ob der Eigentümer da nicht verkaufen will. Weiß der Henker.
Und auch die Abstimmung wird in die nächste Sitzungsperiode verschoben, ja, oder noch weiter?
Zunächst einmal, ja, das wird man dann sehen, okay, ob das dann tatsächlich schnell wieder auf der Tagesordnung erscheint oder besser nicht.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir schließen mit dem Thema ab. Und dann kommen wir zu unserem Werbeblock. Alles, über das wir hier heute sprechen, das findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite www.maler-zeitung.de und natürlich auch in der MZ Plus App, die es für iOS und Android gibt. Da findet ihr nicht nur den Podcast, sondern auch Live-Berichterstattung, Videos, Bildergalerien, natürlich Artikel zu ganz vielen verschiedenen Themen, die hier in Mal interessieren, und natürlich auch den Lokalsport. Ein Blick lohnt sich definitiv, und in den Shownotes findet ihr nach wie vor einen Link, 4 Wochen für 1 Euro. Ihr könnt euch das ja mal angucken und schauen, ob das was für euch ist. Dann haben wir von unseren Kollegen aus der Logistik immer noch den Aufruf für die Taschengeldjäger. Das richtet sich an Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren, die eben ihr Taschengeld aufbessern wollen, indem sie Zeitungen und Anzeigenprospekte austeilen. Da suchen wir für unsere Standorte in Mahl und Herten nach wie vor Leute. Und da könnt ihr euch unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, nachschauen, ob das was für euch ist. Und dann sucht unser Werbemarkt immer noch Telesales Manager für unseren Standort hier in Mahl. Da geht es um den Kauf von Digital- und Print-Werbeprodukten für unsere Kunden hier im ganzen Verbreitungsgebiet. Frei nach dem Motto Explore Your Sales Talents. Unter dieser Adresse, nämlich exploreyoursalestalents.de/jobs, findet ihr alle wichtigen Informationen, was ihr dazu wissen müsst, und könnt euch auch direkt bewerben. Die Links gibt's wie immer auch bei uns in den Shownotes. Ja, und dann kommen wir zu einem weiteren Thema. Das INEOS-Phenolwerk in Gladbeck steht vor dem Aus. Es soll Ende 2027 schließen. Im Mahler Chemiepark produziert das Unternehmen den Basisstoff Kumol, der über eine Pipeline dann eben nach Gladbeck geliefert wird, wo dann das Phenol hergestellt wird. Thomas, du hast dich so ein bisschen eingelesen. Die eigentlichen Texte hat unser Kollege Heinz-Peter Mohr geschrieben. Ja, was ist überhaupt Phenol und wofür wird das eingesetzt?
Also ich bin kein Chemiker, ich kann es auch nur so wiedergeben, wie ich es gelesen habe. Also es ist tatsächlich so, Kumol ist ein Grundstoff für Phenol, und Phenol ist wiederum ein Grundstoff, der für ganz verschiedene Dinge benutzt werden kann. Das ist etwas, was meine Fantasie fast sprengt. Also einerseits für Kopfschmerzmittel, Aspirin, andererseits aber auch für Kunststoffe für Autolampen zum Beispiel. Also wie das zusammenpasst, das übersteigt meine Vorstellungskraft, sage ich ganz ehrlich, aber es ist so. Ja, und was steckt dahinter? Das ist im Grunde wieder die alte Geschichte, über die wir ja schon häufiger gesprochen haben, der Chemiepark Mahl, der ja Teil eines Chemieverbunds ist, zu dem eben auch INEOS Phenol in Gladbeck gehört, leidet unter anderem an den viel zu hohen Energiepreisen. Ja. Und wenn man das mal kurz historisch aufarbeitet, klar, früher war die Kohle die billige Energie, und seit den frühen 70er Jahren ist das russische Gas die billige Energie gewesen. Der Willy Brandt und der Leonid Brezhnev, die haben damals diesen riesen Deal unter Führung der BASF geschlossen. Seit den 70er Jahren kommt das billige russische Gas und hat hier jahrzehntelang die deutsche Industrie befeuert, hat es hier möglich gemacht, ich sag mal überspitzt, dass hier in Deutschland Chemie produziert werden konnte und dabei trotzdem noch tolle Gehälter raussprangen und konkurrenzfähige Weltmarktpreise. Das war ein Dreiklang, der war super, nur der ist kaputt seit dem Überfall der Russen auf die Ukraine. Durch die Boykottmaßnahme, Schließung der Gasleitung sind Energiepreise enorm gestiegen. Heißt, im Chemiepark kann aktuell zumindest teilweise nicht mehr wettbewerbsfähig produziert werden. Man hört ja immer wieder davon, dass die Anlagen dort teilweise nur noch auf halber Kraft laufen. Ja, und in Gladbeck wird jetzt eben ein Werk geschlossen. Das ist ganz bitter für die Menschen, die dort beschäftigt sind. Da geht es also jetzt zum ersten Mal offenbar wirklich ans Eingemachte. Für Marl bedeutet das zunächst mal nur, in Anführungszeichen, dass eben sozusagen das, was ihnen mal produziert wird, Kumul, ne, das ist ja ein Werk, das hier vor wenigen Jahren mit einem gigantischen Investitionsaufwand mehrere hundert Millionen Euro erst frisch errichtet wurde, dass dieses Phenol eben jetzt nicht mehr, dass dieses Kumul jetzt nicht mehr nach Gladbeck, sondern nach Antwerpen gepumpt wird, wo eben Ineos noch einen weiteren Standort hat, um aus Kumul Phenol zu machen. Nur, ja, was bedeutet das für Mahl? Ich könnte mir vorstellen, dass künftig vielleicht weniger Kumul gebraucht wird, weil wenn ich nur noch einen Standort habe. Aber das sind Dinge, die kann ich nicht wirklich beurteilen. Ja. Aber es zeigt einfach, es ist wieder so ein Krisenphänomen. Ne? Also irgendwie, da ist man jetzt in Mahl offenbar nochmal davongekommen. Aber diese, solange sich diese Grundkonstellation nicht ändert, Energie ist in Deutschland zu teuer. Und Chemie ist etwas, was für den Weltmarkt gemacht wird, wo man weltweite Konkurrenz hat. Solange sich das nicht ändert, solange die Energiepreise in Deutschland zu hoch sind, wird der Chemiepark große Schwierigkeiten haben. Und trotzdem ist natürlich der Chemiepark nach wie vor ein attraktiver Arbeitgeber. Und ja, Katharina, ne, am Samstag können junge Leute wieder schauen, was es dort zu sehen gibt und wie man dort sozusagen seine Berufsausbildung machen kann.
Genau, da kommen wir auch später noch in den Veranstaltungstipp zu, aber es ist wieder der Tag der offenen Tür bei Evonik, wo sich junge Leute eben reinschnuppern können und gucken können, ob eine Ausbildung im Chemiepark was für die wäre, weil man muss sagen, auch wenn natürlich die Gewerbesteuer Steuern sinken, Chemiepark ist trotzdem immer noch einer der ganz, ganz wichtig für die Stadt Mahl. Und wenn der in der Krise steckt, das ist bei der hohen Verschuldung, die Mahl hat, echt nicht gut. Und das ist dann halt schwierig. Bürgermeister Werner Arndt hat sich auch an einem offenen Brief beteiligt von mehreren Bürgermeistern, hatte Heinz-Peter Mohr jetzt auch nochmal geschrieben. Also auch dem setzt das natürlich ziemlich zu.
Ja, es geht eben um diesen Verbund. Deshalb die Bürgermeister der betroffenen Verbundstandorte, die stehen jetzt zusammen. Die versuchen jetzt Druck zu machen auf die Landes-, auf die Bundesregierung. Auch es geht einfach darum, Chemie hier in dieser Region braucht andere Rahmenbedingungen, um auf dem Weltmarkt bestehen zu können. So einfach ist das. Und da muss sich etwas ändern. Aber wie gesagt, man sollte wirklich nicht nur über Krise reden, sondern auch über Chancen.
Ja.
Und da, deshalb dieser Tag der offenen Tür jetzt am Samstag, 5. Juni, zwischen 10 und 18 Uhr können da Schülerinnen und Schüler einfach mal hingehen, alleine mit ihren Eltern, wie sie möchten, und sich einfach mal anschauen, wie sieht dort die Ausbildungsrealität aus, welche Chancen habe ich da, wenn ich da hingehe, wenn ich mich für eine Ausbildung bei Evonik oder bei einer der GmbHs da entscheide im Chemiepark, was kann ich da alles machen, und die Chancen sind riesig. Und in diesem Chemiepark liegt nicht nur die aktuelle Krise, da liegen möglicherweise auch die Lösungen.
Ja.
Denn da ist immer noch die geballte technische Kompetenz der Region und junge Leute haben da eine Riesenchance, sich einzubringen und auch die Ideen zu entwickeln, die vielleicht diesen Chemiepark wieder zukunftsfähig machen. Und von da ist dieser Tag der offenen Tür für Schülerinnen und Schüler, für Leute, die an der Ausbildung Interesse haben, eine Riesenchance. Und es geht ganz unkompliziert, ohne Anmeldung. Ja. Einfach nur zum Tor 3 gehen und sich da vorstellen, dann kommt man da rein und wird an die Hand genommen und man kriegt jede Menge zu sehen. Ich habe jetzt nur die Bilder aus den Labors gesehen, alleine das war schon spannend genug.
Ja, wir waren ja auch immer in den letzten Jahren vor Ort und ich weiß auch, dass ich einmal ein Video geschnitten habe und was da alles dann gezeigt wurde und in welche Bereiche von Evonik und dem Chemiepark man überall reinschnuppern konnte und einen Einblick in die Ausbildung bekommen hat. Das ist schon sehr umfangreich immer an diesem Tag.
Ja. Ne? Und man muss einfach sagen, noch immer werden da gute Gehälter bezahlt. Ne?
Also das wer
da
hingeht
und eine gute Ausbildung macht, das lohnt sich immer noch. Ne?
Ja, war früher das Ding mal. Also wer da war, also es gab Zeche und Gummizeche und Gummizeche war schon gut eigentlich. Ne? Also,
Die Leute haben ja früher Schlange gestanden und es war gar nicht so einfach, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Eigentlich brauchte man schon einen Fürsprecher, der im Werk gearbeitet hat, am besten der eigene Vater oder ein Onkel oder ein Schwibschwager irgendwie, ne? Dann hatte man eine Chance, da reinzukommen. Und viele wurden abgelehnt, war teilweise auch sehr frustrierend. Heute stellt sich das, glaube ich, anders dar. Also Evonik sagt, ja, wir können unsere Ausbildungsplätze noch besetzen. Aber anders gesagt, man kann sich gute Chancen ausrechnen. Wenn man sich dafür interessiert, hat man offenbar gute Chancen, angenommen zu werden. Wenn die Schulnoten stimmen, wenn die Motivation stimmt, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich nehme an, die Leute, die Ausbildung bei Evonik im Chemiepark organisieren, gucken nicht nur auf Noten, gucken sich die Leute an, gucken auf Talente, auf Motivation. Und da hat man, denke ich mal, als junger Mensch eine Riesenchance.
dann kommen wir zum letzten Thema. Ja, ich glaube, in den vergangenen Tagen haben nicht nur wir geschwitzt, wobei wir in der Redaktion zum Glück eine Klimaanlage haben. Das heißt, hier drin geht's noch. Aber von Montag bis Mittwoch war nicht nur in Mal Hitzewelle angesagt. Also an allen drei Tagen über 30 Grad, Hitzewarnungen vom Deutschen Wetterdienst vor extremen Temperaturen. Heute am Donnerstag geht's wieder zum Glück. Aber das wird wahrscheinlich nicht die letzte Hitzewelle gewesen sein in diesem Sommer, die uns überrollt. Patrick, du warst am Dienstag mit einem Thermometer an den heißesten Punkten in Mal unterwegs. Wo warst du da und was für Temperaturen hast du gemessen?
Ja, Hintergrund ist eine Klimastudie, eine Klimaanalyse zur Stadt Mal vom Regionalverband Ruhr. Die ist 4 Jahre alt, aus dem Jahr 2021. Das ist ein 230 Seiten dicker Wälzer und sehr interessant ist da so eine kleine, so ein Stadtplan von Mal, wo man sieht, also die haben das in drei Bereiche eingeteilt. Also wir haben uns mal drei angeguckt, die in der gefährlichsten Zone so liegen, sagen wir mal so, also die so rot markiert waren, wo es besonders heiß werden soll. Also generell nach drei Tagen Sonne sollte man jetzt nicht sagen, jetzt ist der Weltuntergang da oder so.
Nein.
Ist auch Sommer. Ne? Also wenn ich drei Tage jetzt schwimmen war, habe ich drei schöne Tage gehabt. Wenn ich arbeiten musste, weniger. Aber wir haben uns trotzdem mal drei Straßen angeguckt, die in diesem roten Bereich liegen. Eine in Hüls, die Kriemhildestraße, eine in Brassat, die Theodor-Storm-Straße und eine in Altmahl, die Garmann-Straße. Und tatsächlich, das war schon relativ warm. Die Gründe dafür, die sieht man auch sofort, also sind die üblichen Verdächtigen. Also sehr viel Beton, sehr viele Häuser und wenig Grün. Also da sind wenig große Bäume, da sind wenig Sträucher. Die Dächer sind da nicht bepflanzt, wie man das von anderen moderneren Städten oder auch aus Singapur schon kennt. Also wo man schon erkannt hat, dass Grün in der Stadt Temperatur senken kann. Ne? Das bindet Flüssigkeit, das bindet Wasser und das macht das Leben in solchen Städten angenehmer. Und an der Straße, ich habe das dann so in meinen Schatten gehalten, das Thermometer, danach in die Sonne, das ging an der Kriemhildestraße auf 44 Grad hoch, um 12.30 Uhr. Ne? Macht mir jetzt so nichts aus, ich bin da relativ fit, sage ich mal so, aber jetzt stellen wir uns mal eine alte Omi vor, die zu wenig getrunken hat oder Leute, die wenig Haare auf dem Kopf haben, da mit einer Glatze rumrennen, die im Garten was machen, das geht ganz schnell.
Hitzschlag.
Hitzschlag, Tiere im Auto, die da sind oder Kinder oder so, also lebensgefährlich, also ruckzuck. Ich habe das dann am Ende ins Auto gelegt, das Thermometer, mal die Türen zugemacht, in der Sonne gelassen, man konnte zugucken, wie das Ding so über die 50 Grad Marke geklettert ist, also ruckzuck, also waren dann auch wahrscheinlich 60 Grad oder mehr, ne? Also man weiß ja jeder selber, wenn man sich nach dem Schwimmen ins Auto setzt, also die Sitze sind schon heiß. Lenkrad kann man kaum noch anfassen. Ne? Das waren schon drei spannende Tage. Und ich war dann gestern, am Mittwoch, war ich dazu noch in der Paraklinik, habe mir da mal angeguckt, wie das da gehandelt wird. Und da muss man sagen, die sind schon darauf vorbereitet. Also sowohl das Personal, die kriegen Wassereis gestellt, die kriegen Getränke gestellt, also dass die sich abkühlen können. Aber es sind nicht alle Zimmer klimatisiert. Also die Operationssäle sind klimatisiert, der Kreissaal, die Aufenthaltsräume, die Dienstzimmer, wo die Leute sitzen, aber nicht alle Patientenzimmer. Mhm. Es gibt also sogenannte Komfortzimmer und oben gibt es noch eine Premium-Etage auf der 7. Etage. Da ist auch alles klimatisiert, alles wunderbar. Man muss halt ein bisschen mehr bezahlen, um so ein Zimmer zu kriegen. Aber es sind nicht alle Zimmer klimatisiert. Und dann ist die Frage, was macht man? Jalousien davor oder kann man da so lüften, weil dann kommt der warme Luft rein? Also ist schon schwierig. Ne? Aber generell ist jetzt noch nicht der Weltuntergang, weil wir drei Tage Sonnenschein hatten.
Nee, natürlich nicht.
Auch wenn es 39 Grad waren teilweise oder jetzt 44 in der Sonne. Aber das ist schon, man merkt es schon. Also es wird ein warmer Sommer wahrscheinlich. Ne? Also,
ich muss auch sagen, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung. Und ich freue mich, wenn es sich jetzt doch mal wieder ein bisschen abkühlt, weil so 28 Grad, 29 Grad auch über Nacht in der Wohnung ist jetzt nicht so schön und angenehm. Ja. Und wie du sagst, also Hitze, und das wird ja wahrscheinlich mit Klimawandel in den nächsten Jahren nicht besser werden. Ja. Vor allem für ältere Menschen echt gefährlich. Also da muss man aufpassen.
Und Klimawandel ist natürlich auch nach wie vor so ein Reizthema. Also da wird viel drüber gestritten, gibt es das jetzt oder nicht. Also wir kommen ja viel rum in unserem Beruf. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, zum Beispiel vom THW mit Leuten, die sagen, dass die Stürme in den letzten 20 Jahren schon zugenommen. Ich habe mal mit Skilehrern gesprochen, die sagen, ja, die Gletscher sind eigentlich weg, so wie sie mal waren. Ne? Und wenn man auch mit Versicherungen spricht, die das Ganze am Ende bezahlen müssen, die ganzen Schäden, die sagen auch, ja, da ist schon was dran, das hat sich schon gewandelt. Ne? Und das ist nach wie vor ein Streitthema. Ne?
Ja. Du warst ja auch noch in den beiden Bürgerbädern, also im Guido und im Bürgerbad an der Lohmühle. Wie voll war es da am Dienstag?
Ja, ich war so um 12:30 da, da haben sich in Hüld schon lange Schlangen gebildet, also da begann schon der Zustrom, aber das ging noch. Also die haben ja Platz für 1000, die haben ja, weiß nicht, 10.000 Quadratmeter Fläche, da ist da nicht so ein Problem. Im Guido allerdings, da wurde es dann schon relativ voll, da waren schon zwei Schulklassen, die da hingefahren sind.
Ja, hitzefrei, ne?
Die, ja, die haben dann nachmittags, haben die dann schon auf Facebook haben sie veröffentlicht, also erstmal Einlass.
Stopp. Stimmt, ja.
Einlass stoppt, ne? Also die haben dann irgendwann ein paar Stunden später auch wieder normalen Einlass gemeldet, aber da war es dann so voll, dass die gesagt haben, das geht nicht mehr. Ne? Also wir müssen ja auch überwachen, dass alle dafür sicher schwimmen können. Wir müssen alles im Auge behalten. Das war dann schon zu voll. Ne? Und
kann ich mir vorstellen.
Vor allen Dingen, da sollte man echt nochmal Danke sagen, dass wir in Mahl diese beiden bärenstarken Vereine haben,
ja,
die diese
absolut.
Bäder unterhalten. Ne? In Hüls, in Altmahl, Guido Heiland. Das ist wirklich super. Die Männer und Frauen, die sich da engagieren,
ja.
Also das ist wirklich Gold wert. Ne? Sonst, was würden wir sonst machen? Da hätten wir also wirklich ganz schlechte Karten hier in Mahl. Und dahinter steckt eine Menge Arbeit, gerade auch in den Herbst-, Winter-, Frühjahr-Monaten, wenn die Becken restauriert werden, wenn die technischen Anlagen gewartet werden. Da wird auch, die geben auch eigenes Geld, die kriegen noch eine Förderung von der Stadt, das muss man auch wissen. Die Stadt beteiligt sich, aber es ist im Grunde die Arbeit dieser Menschen, die dazu führt, dass wir uns hier im Sommer so schön abkühlen können.
Ja.
Und dafür sollte man einfach mal ganz herzlich Danke sagen.
Ja, absolut.
Die machen ja auch Events, also wie jetzt so eine Schlagerpool-Party in Hüls oder so eine Beach-Party im Mal. Dann machen die Hundeschwimmen zum Saisonende, solche Sachen. Abend am Pool, da haben sie die Saison mit eröffnet in Hüls. Also da sind auch wichtige Events, also die auch Spaß machen. Da wird Musik geboten, da wird gegrillt, also da kann man gerne mal hin und das ist dann wirklich für einen guten Zweck. Und wie du schon sagst, also was würden wir sonst machen? Wir müssten alle, gut, Badeweiher haben wir noch oder Lippe und Kanal, wo man sprechen
muss. Ja, oder in die Nachbarstädte fahren.
Oder in die Nachbarstädte fahren,
genau. Ja, das Wetter am Wochenende soll ja auch wieder gut werden. Das heißt, ein Veranstaltungstipp oder Freizeittipp ist natürlich auch wieder ins Freibad gehen, ins eine der beiden Bürgerbäder oder eben an Badeweiher vor dem Chemiepark. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar Veranstaltungstipps zum Schluss. Den Tag der offenen Tür bei Evonik haben wir jetzt schon ausführlich besprochen. Da hat Thomas alles Wichtige zu gesagt. Dann ist am Samstag im Jahnstadion veranstalten die Sly Dogs ein Family and Friends Day. Da kann man sich mit Baseball und Softball körperlich betätigen bis zum Ende. Ein DJ tritt auch auf, es gibt Lose, also da ist auch für Groß und Klein was geboten. Und dann ist am Sonntag noch ein Motorradgottesdienst beim Biker-Treff Vogel um 12 Uhr. Da spielt die Jordan Wells Band. Und St. Konrad feiert Pfarrfest auch ebenfalls am Sonntag. Der beginnt dann mit einer Festmesse. Da gibt es dann für Groß und Klein im Anschluss, vor allem für die kleinen Besucherinnen und Besucher, Spielmöglichkeiten. Und die Erwachsenen können sich mit dem Thema Schuldenerlasskampagne beschäftigen. Und der Ganze endet dann um 17 Uhr mit der Ziehung der großen Tombola. Ja, und damit würde ich sagen, entlassen wir euch ins Wochenende. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Nochmal ein Hinweis, unsere E-Mail-Adresse lautet mzredaktion@medienhaus-bauer.de. Alle Hinweise, Veranstaltungstipps, Feedback auf unseren Podcast könnt ihr da gerne hinschicken. Wir sind auch auf Facebook und Instagram zu finden. Wenn vor allem die Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein Abo auf unserer Webseite dalassen würden, würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Dann würde ich sagen, danke Thomas.
Gerne.
Danke Patrick.
Gerne.
Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.